Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom Mittwoch, am 3. April 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist kein Bundesrat, es sind Osterferien in Bern, deshalb läuft auch wenig in Bern, dafür läuft umso mehr in der jungen SVP. Was ist da der Stand, Dominik?
Ja, mehrere Berichte in verschiedenen Medien haben gezeigt, dass es da eine Nähe gibt zwischen der Führung von der jungen SVP mit der rechtsextremen jungen Tat, und es soll Kontakt auch gegeben haben ins Ausland zu dem Martin Sellner, dieser zwielichtigen Person aus Österreich. Es kommt immer aus Österreich. Und jetzt ist es so, dass mehrere Sektionen, die Rede ist von 6 Sektionen mindestens, fordern den Rücktritt von der Sarah Regetz aus dem Vorstand von der jungen SVP. Das ist die Freundin vom Präsidenten von der jungen SVP, von Nils Fichter. Sie soll den Martin Sellner persönlich getroffen haben. Sie ist an sich für die Strategie zuständig und sie muss Sympathie haben, offenbar für die rechtsextreme sogenannte junge Tat. Was ist da davon zu halten?
Genau, ich meine, jetzt sind wir natürlich schon relativ in, wie soll man sagen, in schlimmen Zeiten, wenn man eigentlich gewisse Leute nicht einmal mit treffen darf und schon das Problem hat. Aber, das ist der Punkt. Ich meine, man muss halt auch nicht jeder birrenweichen Falle von linken Journalisten voll reintrappen. Christoph Blocher hat früher immer die Regeln verfolgt mit ausländischen Politikern oder politischen Parteien oder Organisationen. Machen wir nichts, ohne dass wir uns inhaltlich mit denen auseinandersetzen. Und das war eine ganz wichtige Regel gewesen und wo die SVP unter dem Blocher sehr gut praktiziert hat. Das hat nämlich dazu geführt, dass alle Versuche von den vielen, vielen linken Journalisten die SVP ins braune, in braunen Geruch hineinzubringen, nie geklappt haben, nie verfangen haben. Und das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass zum Beispiel Christoph Blocher ganz konkret, zum Beispiel Jörg Haider, auch aus Österreich, nie getroffen hat, obwohl Jörg Haider immer wieder angefragt hat und unbedingt hat wollen mit dem Christoph Blocher sich treffen. Das hat er nicht gemacht. Und das heisst nicht, dass der Christoph Blocher irgendeine Meinung, er hat schon eine Meinung gehabt, aber er hat sie öffentlich nicht geäussert zum Jörg Haider. Er hat sicher eine Meinung gehabt, aber das ist der Punkt. Wir können ausländische Politiker nicht gut beurteilen. Wir wissen auch nicht, was die Parteien im Sinn haben. Und deshalb Leute wie zum Beispiel die Sarah Regetz oder der Nils Fichter, die eben in der Verantwortung sind in ihren Parteien, sollten diese Regeln beherzigen. Dann laufen sie auch nicht in so einen Sturm rein.
Ja, es gibt einfach auch einen grossen inhaltlichen Unterschied zwischen einem von mir aus auch legitimen Nationalismus oder Vaterlandsliebe in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Italien und einem schweizerischen Patriotismus. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz ganz ein anderes Land ist, dass es eben ein Land ist mit vier Sprachen, mit mehreren Kulturen, ein Flickenteppich und mit einem System, das ganz anders funktioniert. Und ich glaube wirklich, das versteht man im Ausland nicht. Das müsste aber mindestens der Unterschied, den müsste man bei der SVP verstehen. Und ich bin froh, der Peter Keller hat gegenüber dem Tagesanzeiger das ein bisschen klargestellt und hat gesagt, eben, die Schweiz definiert sich halt gar nicht nationalistisch. Wir sind eine mehrsprachige Willensnation und eben nicht eine Blut- und Bodennation, so hat er es geäussert. Und ich glaube, da trifft er eben einen Punkt. Oder wer die Nähe zu Rechtsextremen sucht in der Schweiz, hat sehr viel nicht begriffen, was die Schweiz wirklich ausmacht. Und das ist passiert, glaube ich, bei der jungen SVP.
Genau, und was ich noch wichtig finde, oder, die Begriffe rechtsextrem, linksextrem sind wahnsinnig schwierig zu definieren. Rechtsextrem wird von vielen Journalisten sehr gerne jetzt immer verwendet, wo es auch darum geht, einfach wirklich bürgerliche, und zwar zutiefst bürgerliche Ansichten zu denunzieren und zu dämonisieren. Eben, ich glaube, der wichtige Trick ist, man geht gar nicht auf die inhaltlichen Fragen ein. Der Martin Sellner, der kommt mir sehr zwiespältig vor und wenn so die Hälfte stimmt, wo man kann lesen über ihn in seinem Wikipedia-Eintrag, wobei ich nicht naiv bin, Wikipedia hat einen unglaublichen linken Bias. Also man muss alles das Zeug eben nachher genauer müssen, man muss recherchieren, aber der Martin Sellner ist ein Österreicher und Österreicher haben nichts zu tun mit unserer Politik. Was soll ich von einem Österreicher überhaupt da lernen? Und da muss man halt schon sagen, du hast es ein bisschen tönt Blut und Boden. Oder? Österreich und Deutschland, vor allem die zwei Länder, haben einfach eine ganz andere Vergangenheit als praktisch alle anderen europäischen Länder. Sie haben eine Art von Nationalismus gepflegt in den 30er, 40er Jahren, wo ganz schlimm war, wo der Holocaust ausgelöst hat und so weiter. Man ist in diesen Ländern ganz schnell irgendwie in einem braunen Sumpf und schon aus dem Grund finde ich, jede Partei, ob sie jetzt eine Linke ist oder eine Rechte, sollte sich fernhalten von Leuten, die sie nicht beurteilen kann, wo man immer selber muss eben recherchieren, was sind das für Leute, die aber auch in einer ganz anderen politischen Umgebung tätig sind. Und du hast es gesagt, oder? Wir sind in der Schweiz, wir haben so ein spezielles politisches System. Alle unsere Parteien sind super, super, super demokratisch, abgesehen von ein paar Linken, da kann man dann auch noch betonen, oder? Einer so betonen. Aber wir haben auch eine andere Geschichte. In den 30er Jahren, obwohl die linken Historiker alles probiert haben, um uns das auch noch anhängen, es stimmt einfach nicht. Die Fröntler, das sind die Schweizer Nazis gewesen, sind immer eine kleine Minderheit gewesen, so gross wie Zara Regetz. Solche Leute haben in der SVP nichts verloren und wenn sie es nicht lernen, dann sollen sie gehen. Wenn sie lieber mit dem Martin Sellner wollen, Österreich revolutionieren, sollen sie das machen, das ist okay, können jederzeit auswandern. Aber der SVP schadet das überproportional.
Gut, und gleichzeitig fände ich natürlich schon auch wichtig, also dass der Fabian Molina sich einmal vom Schwarzen Block würde distanzieren, der Chef von der Jungsozialisten sich würde äußern über 100 Millionen Tote wegen Kommunismus. Und eine Frage, die auch noch geklärt ist, es entsteht ja jetzt eine neue kommunistische Partei und man hat können lesen, dass die gleichzeitig bei den Jusos dabei sind und das nimmt mich schon mal noch Wunder, ob denn das möglich ist, ob du gleichzeitig Juso oder SPler darfst sein und eben in dieser neuen marxistischen Bewegung, der Funke und so weiter, wie die genau heisst, ich habe es schon wieder vergessen, aber ob denn das möglich ist, ob man dort gemeinsame Mitgliedschaft kann machen und ob man sich nicht auch mal müsste ein bisschen distanzieren.
Genau, und vielleicht auch eine Definitionsfrage oder rechtsextrem oder linksextrem. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob man mit Gewalt irgendetwas in der Politik erreichen will. Das ist der entscheidende Punkt. Ich finde zum Beispiel die Definition, die teilweise in Deutschland rumgeistert, ja, man sagt gegen die Verfassung, ja, mehr in der Schweiz, da zeigt sich eben auch wieder, wie unser politisches System anders ist. Ich kann eine Volksinitiative machen und die Verfassung ändern. Genau. Das heisst, die Verfassung kann man jeden Tag ändern in der Schweiz. Das ist nicht etwas Schlimmes. Man darf die Armee abschaffen in der Schweiz mit einer Volksinitiative. Man darf in der Schweiz auch das Parlament abschaffen mit einer Volksinitiative. Kann man durchaus machen. Hat wahrscheinlich nicht so viele Chancen. Auch dort ist eine ganz andere Definition. Linksextrem, rechtsextrem hat sehr viel zu tun mit dem Verhältnis zur Gewalt. Das ist das Entscheidende. Und dort soll man sich fernhalten. Aber noch eines, ich betone es, für alle Parteien, ob links oder rechts, es ist eigentlich eine totale schlechte Angewohnheit, wenn man sich die ausländischen Politiker umgibt oder die trifft oder die hofiert, weil die sind in einem ganz anderen Kontext tätig und häufig kann man es gar nicht abschätzen, was man sich da einbrockt. Und das gilt natürlich eben insbesondere für die SVP, wo natürlich Medien hat, die eher gegenüber nicht freundlich gesinnt sind und jeden Furz zu einem riesen Orkan aufblasen. Das muss man auch wissen, wenn man in der SVP tätig ist. Und das sollte die Sarah Regetz wissen und das sollte Nils Fichter wissen. Ich glaube, die junge SVP würde sicher einen guten Schritt unternehmen. Sie würden einfach sagen, wer bei uns tätig ist, der sollte keinen Kontakt pflegen mit irgendwelchen ausländischen Vollidioten, die uns nachher wieder Probleme geben. Das wäre die richtige Regel. Und wer sich nicht daran hält, der soll austreten und kann ja eine eigene Partei gründen. Das ist ja kein Problem. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und das ist das Thema Noten. Noten ist der letzte Schrei in der Bildungsrevolution. Ich habe ein Memo darüber geschrieben, zum Stand in Wädenswil. Gestern hat Katharina Fontana in der Zürich-Zeitung auch interessante Recherchen vorgelegt. Vielleicht, Dominik, das erste Mal die Erkenntnis aus der NZZ.
Ja, das ist eine tolle Recherche von der Katharina Fontana, weil sie aufzeigt, wie sich eine neue Bildungsrevolution zusammenbraut und woher das kommt. Das ist so aus so Verbänden, wo rund um die Bildung entstanden sind. Die haben faktisch ein Netzwerk gegründet, wo will mit traditionellen Modellen aufräumen, die Selektion abschaffen und auch eine komplett neue Schule bauen, eine Bildungsrevolution, sagen sie selber, die soll dazu führen, dass es eben keine Selektion mehr gibt, keine Noten mehr gibt. Und das ist, beim Lesen habe ich vor allem irgendwie gedacht, wir haben doch jetzt schon irgendwie seit 30 Jahren eine Bildungsrevolution an der anderen und wir haben doch jetzt irgendwie ganz Gefühl gehabt, wir müssen da mal ein bisschen Ruhe in das System hineinbringen und mal schauen, zu was das führt, angesichts auch von der PISA-Studie, wo die Schweiz nicht mehr an der Spitze ist, sondern nur noch knapp über dem Durchschnitt. Das kann uns einfach nicht länger. Ich glaube, da ist eher schon viel Geschirr kaputt gemacht worden, aber offenbar, und das ist gut vernetzt, Katharina Fontana zeigt das auf, das Netzwerk ist gut vernetzt, auch dann zu Beratungsunternehmen, wo dann wieder die Schulleitungen oder Erziehungsdirektoren oder Beamte wieder beraten und damit auch wieder sehr viel Geld verdienen.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich meine, alle PISA-Studien, seit 2000 werden ja die PISA-Studien gemacht von der OECD und die Schweiz hat eigentlich nie gut abgeschnitten, wird immer schlechter. Es hat kurze Erholungsphasen gegeben, wo es wieder ein bisschen besser ausgesehen hat, aber letztlich ist es immer schlechter geworden und die Schweiz ist immer im Mittelfeld, im unteren oder oberen Mittelfeld spielt eine Rolle, aber grundsätzlich sieht man einfach, seit 2000 machen wir eine Reform nach der anderen und das Ergebnis ist unter dem Strich immer schlechter. Und deshalb ist genau da, wo du sagst, man sollte mal einfach einen Reformstopp machen und einmal anfangen, wirklich empirisch untersuchen, was hat jetzt das gebraucht, weil nämlich das Unglaubliche an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass wir bei vielen Sachen, die wir eingeführt haben, zum Beispiel das Französisch in der Primarschule, da gibt es Dutzende von Studien heute, die zeigen, dass das nichts gebracht hat, im Gegenteil, dass es eine Überforderung ist für Kinder, dass es enorme, ganz negative Auswirkungen hat für Kinder mit Migrationshintergrund, die total überfordert sind. Alles das liegt eigentlich vor. Jetzt könnte man die Reformen endlich korrigieren, anpassen oder vielleicht sogar wieder aufheben. Nein, das ist natürlich das Wesen von diesen Revolutionären. Sie wollen immer, dass immer etwas passiert, weil dem muss man auch nie Rechenschaft ablegen. Das ist nämlich genau auch der Trick, oder? Dass man die Reformen die ganze Zeit weitertreibt. Das ist ein bisschen wie der EU, wo man eigentlich ein Ziel nach dem anderen verfehlt, aber dann einfach die ganze Zeit neue Ziele sich setzt und dann eben im Prinzip immer davon ablenken kann, dass nichts funktioniert. Jetzt bei den Noten, dort muss ich sagen, das ist eigentlich eine uralte Idee. Immer wieder kommt die Idee und Wedischwil, das ist, wo ich wohne, hat es das auch eingeführt. Sie wollen, es ist jetzt immer noch eine Erprobungsphase, es ist noch nicht eingeführt eigentlich, aber man hat es jetzt mal erprobt und es ist wirklich ironisch, wie man es dann macht. Man tut dann eben die Noten abschaffen. Das sind da die furchtbaren Zahlen, wo wir alle schlaflose Nächte haben müssen verbringen wegen diesen schlimmen Zahlen. Die tut man jetzt ersetzen mit Farben. Das ist natürlich viel einfacher zum Ertragen, oder?
Was ist denn die beste Farbe?
Aber das andere, was eigentlich meiner Meinung nach viel absurder ist, ist auch, dass der Schüler am Anfang des Jahres eigentlich seine Zielnote selber festlegt. Er sagt, ja, in Deutsch möchte ich jetzt in diesem Semester einen Fünfer haben. Und nachher, alle Prüfungen, die dann gemacht werden, werden nicht mehr benotet, sondern es wird eben nur mitgeteilt, du hast deine Zielnote 5 übertroffen. Das heisst, gibt es Farbe Pink, rosarot, oder? Das finde ich ja ganz geil. Rosarot, das haben ja Buben ganz gern. Und es sind ja gerade Buben, wo wir zurzeit ein riesen Problem haben übrigens in der Schule. Und sie sind sicher nicht zufrieden, wenn sie rosarot bekommen. Sie hätten vielleicht gerne schwarz oder so. Also schon dort fängt es mal an, wie weltfremd die Menschen sind, die solche Reformen sich ausdenken. Aber es ist natürlich ideologisch. Man will ja auch, man will eben, dass Buben rosarot plötzlich gut finden. Weil das ist so sexistisch, dass die rosarot nicht gerne haben. Gut, das zweite Thema, wenn sie die Zielnoten genau erreichen, dann gibt das grün. Und wenn sie sie nicht erreichen, das ist eben eigentlich, was früher ein Zweier war oder ein Dreier oder ein 3,75, dann gibt es orange, auch nicht rot, weil rot ist viel zu schlimm. Da haben wir das Rotlicht im Verkehr. Das ist so schlimm! Oh, wir halten das nicht aus. Und man sieht ein bisschen, was für ein Geist das ist. Es ist der absolute Therapeutengeist. Es ist der Müsli-Geist. Es ist der Gouvernantenton, der das Gefühl hat, man darf einem Kind ja nicht ein schlechtes Erlebnis bescheren. Das ist ganz schlimm. Dann zerbricht er. Wenn er
eine Marcus,
gemacht hat, dann geht es nicht mehr.
Kann ich dann irgendwie sagen, ja, meine Zielnote ist ein Dreier oder ein Dreieinhalber und dann habe ich immer pink?
Das ist genau der Punkt. eigentlich jeder schlaue Schüler, und ich kann das sagen, ich kenne die schlauen Schüler, ich wäre genau so gewesen und du auch, tun natürlich nicht einen Fünfer nachher als Zielnote
definieren,
sondern einen Vierer. Jetzt ist es natürlich so, erstens heisst das, hat OSW, das heisst die Oberstufe Werdenswil, schon auch gecheckt und haben gesagt, das heisst dann, es wird bei der Setzung der Zielnote werden die Lehrer und die Eltern mit einbezogen. Oh. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was das heisst, schon rein praktisch. Alle Eltern und Schüler müssen zuerst mit dem Lehrer noch diskutieren, was ist deine Zielnote. Als hätten wir Eltern nichts zu tun. Wir müssen die verdammten Lehrer zahlen und müssen nachher noch ihre Arbeit machen. Es ist unglaublich. Gut, das ist mal das Erste. Da wird also über Noten noch verhandelt. Das heisst, man kann dann nicht gerade als Zielnote einen Dreier einsetzen. Aber man kann sicher einen 4,5 einsetzen. Statt oder einen 4,25. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin sau gut im Latein, dann hätte ich natürlich gesagt, gut, komm, ich mache einen 4,5. Und ich hätte laufend die Zahl übertroffen. Und zwar spielend. Ich hätte gar nicht mehr arbeiten müssen. Die sind so naiv. Die sind so dumm. Solche Leute, die so etwas sich ausdenken, sollte man sofort aus dem Schuldienst wegen Dummheit und Unfähigkeit entlassen. Und zwar sofort weg mit diesen Leuten. Es ist unglaublich, was für Schrott die sich ausdenken. Und eben, das ist der Punkt. PISA-Studie beweist, es wird nie besser. Sie haben die ganze Zeit irgendwelche Reformen im Kopf, die sie schön finden, die noch gut aussehen. Die Ergebnisse sind katastrophal und sie machen einfach weiter. Es ist der Migros, der den ganzen Tag reformiert und das Produkt wird immer verreckter. Das Fleisch ist faul, Gemüse ist kaputt. Aber man macht weiter mit den gleichen Reformen.
Also weißt, ideologisch geht es ja darum, die Leistungsgesellschaft zu überwinden, die Meritokratie, die Grundlage von einer freien und offenen Gesellschaft, wie wir es dem Herrn Popper wissen, um das geht es. Und machen tut man das, indem man immer noch davor redet, wir haben so eine unglaublich autoritäre Schule, eine autoritäre Bildung. Und eben die Noten, das sind das Unterdrückungsinstrument, die Rechtschreibung sei ein Unterdrückungsinstrument und die Veränderung, ich kann mich erinnern, ich musste ganz in der Pubertät im Gymnasium immer einen Text von Peter Bichsel lesen, wo er eben von einer neuen Welt geredet hat, von einer Überwindung von der Leistungsgesellschaft und wo drin steht, wir haben das Mittel dazu in der Hand, das ist die Schule. Oder man probiert wirklich das so durchzuführen und das Narrativ von der autoritären Schule, ich muss einfach sagen, ich bin auch Vater von zwei Kindern, die in die Schule gehen. Also vielleicht hat das noch weit in den 60er, vielleicht sogar noch in gewissen Lehrern in den 70er Jahren gestimmt, aber es stimmt eigentlich seit 50 Jahren nicht mehr. Die Schule ist überhaupt nicht autoritär, im Gegenteil, das Pendel ist völlig auf der anderen Seite jetzt mit so Sachen noch viel mehr.
Es ist eine Anstalt zur Ausbildung von Schneeflocken, oder? Und das ist nämlich wirklich, und ich meine das jetzt sehr ernst, es ist ja wirklich auch sehr problematisch, die Vorstellung, es steht in dem Papier, wo mir vertraulich zugespielt worden ist, steht auch, wir wollen so den Schülern möglichst viel Erfolgserlebnis ermöglichen. Ja, Kunststück, wenn man bescheisst, oder? Wenn man sagt, ja, ich bin eigentlich nur ein Viererwert im Latein.
Aber dann lernt man nichts, oder?
Sechser, oder? Man lernt erstens nichts, aber was eben wirklich falsch ist, und das ist es wirklich, du hast gesagt, das ist eine Ideologie, es ist ein Menschenbild dahinter, das sagt, du sollst einem Menschen jede negative Erfahrung, jede Mühsal ersparen. Nie ein böses Wort. Nie mal sagen, du hast jetzt etwas nicht gut gemacht. Weil er kann zusammenbrechen wegen dem. Und das Schlimme ist, und man hat das Ergebnis jetzt, das ist auch empirisch, man hat das Ergebnis in Amerika, das läuft in Amerika schon lange. Alle die Reformen übrigens, das ist auch so ironisch, für alle die Linke in der Schweiz, die das vertreten, das kommt ja alles aus Amerika. Das sind alles amerikanische Reformen. Und wer das Schulsystem von Amerika kennt, und ich kenne es, es ist ruiniert, es ist kaputt und es ist kaputt wegen diesen Reformen. Aber eben, was dahinter steckt, ist so ein Menschenbild. Es tut dem Mensch gut, wenn er nie etwas Negatives, etwas Schwieriges muss erleben. Und die Folge, und das habe ich vorher gemeint mit den empirischen Daten zu dem Thema, die Folge ist, dass eine ganze Generation, und das ist in Amerika jetzt dramatisch, suizidal wird, depressiv wird, überhaupt nicht mehr umgehen mit irgendetwas, was schwierig ist. Die Menschen, die jungen Menschen in Amerika, die brauchen einen Therapeut, der ihnen zeigt, wie man ein Telefon macht. Weil ein Telefon machen, das ist so schwierig. Und so weit kommen wir auch mit dem, was die da machen. Es ist eine ganz schlechte Entwicklung. Und die bürgerlichen Parteien sollen unbedingt anfangen mit der Bildung. Bildung ist eines der grössten Probleme. Genau wie du es gesagt hast, Peter Bichsel hat das richtig erkannt. Man kann auch die anderen zitieren, gell? Die Jesuiten. die Jesuiten, die eine der erfolgreichsten Reformbewegungen der Welt sind. Die haben genau gewusst, auf was es drauf ankommt. Es kommt auf die Schule drauf an, es kommt auf den Text drauf an und es kommt auf die Eliten drauf an. Und diese drei Gebiete haben sie sehr gut beherrscht. Nein, es ist ernst und was hier gemacht wird, macht nicht nur unsere Schulen kaputt, sondern unsere ganze Jugend.
Gut, ich kommen wir zum Letzten, ja? Ich tue unten dran verlinken ein Gespräch. Du hast die empirischen Daten angesprochen. Das ist der Jonathan Haidt, ein Sozialpsychologe, der ein neues Buch gemacht hat. Ich tue ein aktuelles Gespräch unten dran verlinken, wo er erzählt. Ein anderes Beispiel ist auch noch, dass die Jungen überfordert sind mit Speiskarten. Es gibt wirklich eine Angst, müssen etwas auszulesen, wenn man etwas bestellt. Und es ist wirklich
das ist sehr hart. Ja. Das ist eben das Gleiche, wenn man nicht immer pink erlebt hat in der Schule. Genau. Nicht mehr bestellen in McDonalds, man weiss nicht mehr Hamburger mit Käse oder ohne
Käse. Es ist nicht pink, oder?
So schlimm, so schlimm. Ja, ja gut, wir gehen zum letzten leidigen Thema, Prämien. Krankenkassenprämien, die steigen und steigen. Die Zivilzeitung hat da etwas Neues.
Ja, wir haben ja am 9. Juni zwei Abstimmungen. Einerseits über die Kostenbremsinitiative von der Mitte, wo sehr unklar ist, was sie genau bremst. Und dann die Prämieninitiative von der SP, wo nochmal 4 Milliarden würde umverteilen. Nochmal auch die Bundeskasse schröpfen, sozusagen, wie schon bei der 13. AHV-Rente. Und jetzt so ein bisschen läuft der Abstimmungskampf langsam an. Und man hört bereits jetzt, dass eben die Kosten in der Grundversicherung wieder gestiegen sind. Man tut ja immer die Prämie vom nächsten Jahr, also von 2025, werden berechnet aufgrund von der Einschätzung von der Kostenentwicklung von 2023. Und die Zahlen liegen jetzt langsam vor. Der Michael Ferber hat in der NZZ darüber geschrieben, dass bei zwei grossen Versicherungen, bei der CSS und der Helsana, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das die beiden grössten. Dort sind die Kosten eben 2023 deutlich gestiegen, unter anderem für so eine Abnehmspritze, die auch in den USA sehr beliebt ist, Ozempic und andere. Und das muss man natürlich weitergeben. Und das Verrückte ist, er bringt es dann auf den Punkt, oder? Die Entwicklung, die ist ja nicht neu, die gibt es eigentlich seit 1996, sieht man, das KVG das Obligatorium eingeführt hat. Und alle wissen, dass, wo das Problem liegt, nämlich bei dem All-You-Can-Eat-Buffet. Du zahlst ein, die Prämie, und nachher kannst du ans Buffet gehen von den Leistungen und kannst dir den Bauch vollschlagen, zusammen mit deinem Leistungserbringer, mit dem Arzt, dem Physiotherapeut oder mit dem Spital und so. Und das System tut sich selber letztlich Kosten immer weiter auf. Und die Bürgerlichen haben es jetzt einfach eigentlich seit bald 30 Jahren nicht geschafft, das zu korrigieren mit bürgerlicher Politik. Und entsprechend ist die Gefahr gross, dass wenn das so weitergeht, dass man keine Lösung findet. Und dann kommt dann die SP mit ihren Scheinlösungen, die dann eben eine einkommensbasierte Prämie wäre. Was eine absurde Lösung ist, weil ja die Versicherungsleistung ist für alle Menschen in der Schweiz gleich. Und trotzdem soll jemand, der mehr verdient, wieder bestraft werden und eine höhere Prämie zahlen.
Also genau, wie immer, oder? Es wird eine Reform gemacht, dann funktioniert das eigentlich nicht. Anstatt dass man die Reform korrigieren würde, macht man nochmal eine Reform in die gleiche falsche Richtung. Das ist auch, was bei der Bildung läuft. Es läuft eigentlich überall, wo, ja, man muss es jetzt wirklich sagen, linke Reformen umgesetzt werden. Das ist immer das Gleiche. Ja gut, also das war es jetzt vom Nebelspalter.ch, von Bern einfach, mit dem Dominik Feusi und Markus Somm, an dem 3. April 2024. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hören, bewerten und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.